Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Wenn im Beinburger Stausee eine Leiche auftaucht, auf dem Ölberg eine Schatztruhe versteckt ist und die ehrwürdigen Räume des Kronenberger Theaters von einem Fluch heimgesucht werden, dann hat wahrscheinlich Chris Hartmann ihre Finger im Spiel. Seit 2016 schreibt die Wuppertaler Autorin Kinderkrimis, die jeweils in einem Stadtteil angesiedelt sind. Dort löst eine Freundesklicke eine Reihe von Kriminalfällen, auch wenn die Polizei davon zunächst nicht immer begeistert ist. Der fünfte Band erschien im Juni in der Edition Köntgen und spielt in Barmen. Chris Hartmann studierte Kommunikationsdesign an der Bergischen Universität, arbeitet in einer Bibliothek und veranstaltet unter anderem auch Schreibwerkstätten. Heute schreibt sie nicht, sondern spricht, und zwar mit uns in der Wuppertaler Auslese. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Super schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Dieser Fall ist ja diesmal in Barmen angesetzt. Warum?
Ja, ich habe ja jetzt mehrere Stadtteile schon durch und der fehlte noch. Und der ist aber auch sehr spannend, weil da die Rotfärber geschichtlich angesiedelt waren und das auch bei mir dann vorkommt, weil die historischen Gegebenheiten, die baue ich immer ein bisschen noch ein.
Jetzt ist es ja so, dass du sowohl in Beinburg unterwegs warst, als auch auf Schloss Lindenbeck, also in den ganz unterschiedlichen Stadtteilen, die sich ja in Wuppertal auch sehr unterscheiden. Du bist ja aus Wuppertal gebürtig. Hast du Wuppertal dadurch noch besser kennengelernt?
Auf jeden Fall. Ich bin dann, immer vor Ort und recherchiere auch manchmal im Stadtarchiv und wühle mich durch die Geschichtsbücher und gehe aber auch alles ab und mache Fotos und gucke mir die Orte an, wie es da riecht, was da für Gespräche geführt werden an der Bushaltestelle oder was es da für Geräusche gibt, typische Geräusche. Das versuche ich dann alles in die Szene einzubauen.
Also du gehst wirklich auch zu den ganzen jeweiligen Schauplätzen hin und dann...
Genau, ich versuche das und habe dann so ein Feeling für die Atmosphäre und das finde ich immer sehr schön und wichtig, dass das authentisch wirkt.
Weißt du dann auch schon im Vorfeld, also wenn du dann schreibst, dann so, wo du dann deine Protagonisten immer hinschicken möchtest?
Ja, manchmal weiß ich es vorher schon und manchmal ist das aber auch so, dass ich das dann durch mein Schreiben oder durch die Geschichte, wohin die sich entwickelt, dann ergibt und dann muss ich mal was Passendes suchen. Das steht nicht immer so fest, aber meistens gibt es sehr viele schöne Orte, dass ich manchmal gar nicht weiß, welchen Ort ich nehmen soll.
Du hast gerade gesagt, du machst Streifzüge durch die Stadt. Mhm. Funktionieren die spontan oder suchst du dir da Leute? Weil du eben gesagt hast, das Ganze muss ja authentisch bleiben.
Ja.
Wenn man so jemanden an der Seite hat, dann hat man ja oft das Gefühl, jetzt wird ein bisschen was inszeniert.
Ja, ich habe auch manchmal Besuch von Freunden und dann besuchen wir auch typische Wuppertaler Orte und dann sehe ich das auch durch ihre Augen. Das ist ganz hilfreich, aber ich bin oft alleine unterwegs und guck mir dann ganz speziell Sachen an, mach mir Notizen und saug die Atmosphäre so auf.
Du hast ja Kommunikationsdesign studiert, auch als Journalistin gearbeitet. Das heißt, Texte sind dir schon sehr vertraut.
Ja.
Trotzdem ist es ja ein Schritt in eine andere Richtung zu sagen, ich schreibe jetzt einen ganzen Roman. Ging das von dir selbst aus oder kam das vom Verlag?
Nee, das ging von mir selber aus und das war auch gar nicht so einfach, einmal sich das Handwerk drauf zu schaufeln. Also ich habe auch Sekundärliteratur gelesen, wie man einen guten Roman schreibt, also solche Sachen in der Richtung. Und habe dann auch ganz viel experimentiert und ausprobiert und das hat sich dann so ergeben, dass die Texte immer länger wurden, also von einer Kurzgeschichte zu einer längeren Geschichte. Und
auch immer schon im Bereich Krimi oder ganz andere Genres?
Das erste, was ich geschrieben habe, war eine Fantasy-Geschichte. Und das war aber mir dann doch nicht das Richtige. Also das hatte ich irgendwie, ich dachte, ja, ich muss so einen Trend bedienen, aber mir liegt eigentlich das Reale, das, was man recherchieren kann, was man ja, was irgendwie sehr realistisch ist. Und das finde ich auch wichtig, dass gerade Jugendliche so eine auch Gefühl für das Realistische haben. Also nicht nur, dass die abtauchen und in andere Welten gehen, was ja auch legitim ist, aber dass man auch ja ein bisschen zwar Spannung hat, aber auch aufklärt.
Ich meine, in deinen Büchern gibt es ja auch eine gewisse, sag ich jetzt mal, geschichtliche, lehrreiche, pädagogische Note. Mhm. Ist die gewollt? Also, dass die Kinder halt auch ja nachhaltig halt eben auch einfach was von Wuppertal lernen.
Das auf jeden Fall auch. Also ich muss mich da mal zurückhalten, nicht zu pädagogisch zu sein. Aber ich versuche immer gerne etwas zu vermitteln. Also sowohl was die Stadt betrifft, als auch inhaltlich Dinge zu erklären. Also das finde ich auch immer gut, wenn die auch Hintergründe kennenlernen.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Was recherchierst du da, um das in den Roman einzubauen?
Das aktuelle Buch Weiße Weste geht ja, behandelt ja das Schmuggler-Thema, was ja auch nicht so ungefährlich ist für Jugendliche. Ja, und das, finde ich, ist halt auch ein wichtiges Thema, über Drogen aufzuklären und das aber dann in eine Geschichte einzubauen. Also das habe ich jetzt auch gar nicht so beabsichtigt und dachte ich, oder habe mir das so vorgenommen, aber das ergibt sich dann da so bei und dann denke ich ja, okay, kennen die das, muss man das erklären, ja, und dann kommt das dann halt so.
Wie kommt das denn an bei denjenigen, die es lesen?
Ich glaube ganz gut. Ich meine, die wissen auch schon ganz viel. Also ich nehme die auch ernst. Also dass ich schon denke, dass sie auch sowieso schon viel durch Medien einfach einen Erfahrungsschatz haben, an Wissen auch ansammeln. Aber ja, also dass ich sie da abhole oder das versuche ich zumindest und dass ich dann immer noch ein bisschen vielleicht dazu beisteuern kann, dass sie noch ein bisschen mehr Ahnung bekommen von der Welt.
Und wie ist da dann generell so das Feedback? Du hast ja auch dann Lesungen mit Kindern, mit Jugendlichen. Ist das anders, wie wenn man Lesungen für Erwachsene macht?
Ja, das ist anders, wobei ich jetzt noch nicht vor Erwachsenen gelesen habe. Aber ich glaube, dass das einfach, dass sie auch viele Fragen stellen, also viel mehr als Erwachsene. Erwachsene sind ja eher Konsumierer, würde ich sagen, auch selbst von mir her, wenn ich jetzt eine Lesung besuche. Die fiebern auch ganz viel mit und da kriegt man dann auch Feedback. Also das ist auch ganz sehr schön.
Und du entscheidest dich ja auch, Orte zu wählen, die jetzt, ich sag mal, nicht neutral sind, sondern zu den entsprechenden Geschichten passen. Also als das aktuelle Buch rausgekommen ist, warst du in der Stadtteilbibliothek in Barmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Schloss Lindenbeck. Hast du auch auf Schloss Lindenbeck gelesen?
Genau, das kommt aber vom Verlag. Der hat dann das so organisiert, dass man das dann im jeweiligen Stadtteil liest.
Aber das schafft ja dann auch Atmosphäre. Das verändert die Art der Lesung.
Und das, dann sind natürlich die Kinder auch aus dem Ort oder kennen den Ort, wenn die da eine Schule besuchen und sind da natürlich schon, ja, können dann was wieder erkennen und das ist ja auch immer ganz schön, also dieser Wiedererkennungseffekt.
Und die Hauptfigur aller Bände ist ja Tim. Mhm. Teilweise zitierst du dann ja auch aus seinem Tagebuch. Kannst du Tim mal beschreiben?
Tim ist eigentlich ein nicht mutiger Junge, der aber durch seine Neugier und durch seine Freunde dann doch mutig werden muss in den Situationen oder dann doch Courage beweist. Aber es ist, er ist eher vorsichtig, also kritisch, nachdenklich, kombiniert viel, also so ein bisschen so ein Kalle Blomqvist in Wuppertal.
Wie hast du die Figur denn entwickelt?
Ja, die kam mir ganz früh, also die war auch zuerst da, also diese Figuren, darum haben sich dann die ganzen Geschichten entwickelt. Also die Figur ist auch wichtig, finde ich, dass das halt Freunde sind, dass die sich nicht im Stich lassen, dass die ja tolerant sind. Also es kommen da ja noch neue Kinder hinzu und der Narek, der kommt ja aus einem anderen Land und ist geflüchtet und das ist aber gar nicht so ein Thema, sondern die sind sofort eingeschweißtes Team und ja, das spielt nicht so eine starke Rolle.
Aber war es wichtig, mehr Figuren einzubinden? Also der erste Fall, soweit ich das gesehen habe, fängt mit 3 Leuten an, jetzt sind 6. Mhm. Fehlte da die Identifikation für manche Leser oder war
vielleicht
die Diversität notwendig, die heute so in ist.
Ja, vielleicht auch. Vielleicht war das so unterbewusst bei mir, dass ich dann noch andere Figuren nehmen wollte. Aber es ist auch so, dass die Schwierigkeit bestand, in einen anderen Stadtteil zu kommen. Also eventuell durch einen Umzug oder durch andere Kinder. Also dass man da dann etwas verortet, weil die dann da schon wohnen. Also das ist, fand ich jetzt dadurch einfacher, dass dann ja da etwas passiert und dass die sich dann da auskennen und so.
Schwierig, in einen Stadtteil zu kommen, ist ein guter Satz, das kennt man ja hier in Wuppertal, die separieren sich ja gerne mal.
Ja, die sind, haben natürlich ganz viele Schnittmengen, aber das ist ja ein zusammengewürfelter Ort oder eine zusammengewürfelte Stadt aus vielen kleinen Orten und die haben alle ihre Besonderheiten und das ist ganz interessant, dass das, ja, überall so bestimmte Besonderheiten gibt und da versuche ich auch drauf einzugehen.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was ist so beispielsweise die Besonderheit von Barmen?
Ja, da hatte ich ja gerade gesagt, die Rotfärber waren da und da gibt es jetzt zum Beispiel das Concordia-Haus und da gegenüber vom Rathaus und da gab es ja dann auch geschichtsträchtige Treffen von Persönlichkeiten, die sich dann für Wuppertal auch engagiert haben, zum Beispiel ein Verschönerungsverein und solche Dinge, also wo die dann durch Wohlstand auch etwas zurückgeben konnten und auch mussten, weil sie ja die Fabriken haben dann natürlich auch Abgase produziert und also da sind dann so kleine Zusammenhänge, die ich dann versuche, da auch noch selber zu ergründen, wie dieser Stadtteil dann gewachsen ist und entstanden ist. Und das baue ich dann auch ein.
Jetzt werden die Bücher ja als Kinderkrimi beziehungsweise auch als Jugendkrimi bezeichnet. Aber gleichzeitig könnte man sie ja auch in das Genre des Regionalkrimis einordnen.
Auf jeden Fall, ja.
Was macht für dich denn einen Regionalkrimi aus? Reicht es, Schauplätze zu schaffen oder muss es mehr haben, um den Charakter des Ortes und der Menschen wieder zu spiegeln?
Also die Orte sind natürlich das Wichtigste. Klar, also da kommen natürlich bestimmte Denkweisen oder Denkmuster vielleicht auch mit rein. Ich bin ja selber Wuppertalerin, deswegen fällt mir das wahrscheinlich auch leicht, dass ich dann solche Dinge, ja, dass das sich da widerspiegelt, also nicht nur der Ort, aber auch, also das ist natürlich das Wichtigste, also diese Besonderheiten, einmal geschichtlich, wie dieser Ort entstanden ist, das finde ich immer interessant, weil das die Menschen prägt, selbst wenn es schon lange her ist, dass es hier eine Textilstadt war, dass diese Dinge eigentlich immer noch in Kleinigkeiten zu erkennen sind. Und das finde ich halt sehr spannend und das versuche ich da auch zu vermitteln.
Und charakterlich, was die Menschen angeht? Also mir fällt oft auf, der Wuppertaler moppert ja gerne mal, aber gleichzeitig liebt er sein Quartier und engagiert sich total dafür.
Ja, ich glaube aber, dieses Moppern gibt es auch in Berlin oder so. Also dass diese Art, dass man sein Viertel liebt, ist, glaube ich, in allen oder vielen Städten vorhanden. Wenn man die Stadt nicht kennt, dann weiß man das nicht. Aber wenn man länger in einer Stadt verweilt, also in Köln oder in anderen größeren Städten und da in einem bestimmten kleinen Viertel ist, längere Zeit, dann ist das da auch so ähnlich. Also, dass die Leute eigentlich auf den zweiten Blick unheimlich sympathisch sind und aber auch dann zusammenhalten und Stadtfeste haben und Straßenfeste und so.
Warum bietet sich denn Wuppertal so gut an als Schauplatz für Kriminalfälle?
Ich glaube, dass das mir leicht fällt, weil ich natürlich hier wohne und da sind die Wege kurz. Also wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, kann ich mal eben schnell nachgucken gehen, ob das auch stimmt. Aber es ist natürlich auch eine sehr spannende Landschaft. Also es ist bergig, es hat sehr so einen eigenen Charakter und ich finde, es gibt auch viele unheimliche Ecken und spannende Ecken, wo man oder auch nicht schöne Ecken, also sowohl als auch, aber es ist halt so eine Stadt der Gegensätze und das eignet sich auf jeden Fall für Krimis und ja auch für besondere Charakterköpfe, also das kann man schon sagen.
Ich meine, du bist ja auch, du reist ja auch zu den jeweiligen Schauplätzen hin. Hast du da auch mal einen Ort entdeckt, den du noch gar nicht kanntest und wo du gedacht hast, oh mein Gott, der ist total toll?
Ja, auf jeden Fall auch. Also, dass ich neue Orte entdecke. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich vorher noch nicht irgendwo war, weil ja, man geht natürlich als Kind auch mit den Eltern irgendwo spazieren und so. Also das ist nicht so, dass ich die Orte jetzt nicht kannte, aber dass ich dann trotzdem irgendwo saß und dachte, ach, hier ist es aber schön oder hier ist es aber ein bisschen gruselig, das könnte ich ja mal nehmen. Das passiert mir dann doch immer noch.
Arbeitest du dann viel mit Notizen, dass du dir währenddessen dann schon Notizen machst?
Ja, also ich kann mir gar nicht immer alles so merken. In dem Moment habe ich dann vielleicht auch ja so ganz besondere Sinneseindrücke. Also die sind ja dann nicht so reproduzierbar, wenn man wieder zu Hause ist. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auch auf. Versuche mich aber da auch wieder reinzuversetzen.
Und du arbeitest ja eigentlich, und das Schreiben ist mehr so nebenbei auch noch. Mhm. Ne? Wie kriegst du es alles unter einem Hut?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe lange Zeit freiberuflich gearbeitet, da konnte ich mir das besser einteilen oder anders organisieren. Jetzt habe ich meistens einen Tag in der Woche frei und das ist dann der einzige Tag, wo ich dann was länger schreibe oder wo ich dann auch manchmal abends nochmal irgendwas notieren, Ideen oder sowas. Oder am Wochenende, wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Zug sitze oder solche Sachen, da kann ich dann auch schon mal Vorarbeit leisten.
Entstehen da auch Ideen für neue Romane? Also jetzt sind 5 Bände erschienen, ein paar Stadtteile in Wuppertal sind noch übrig. Ronsdorf zum Beispiel, Katernberg, Dönberg, werden die noch kommen oder ist die Reihe nicht so angelegt, dass man sagt, wir müssen jetzt alle Stadtteile wirklich in einem Roman berücksichtigen?
Ja, das kommt natürlich auf den Verlag an. Ich hätte da kein Problem mit. Ich würde das vielleicht machen. Ich habe auch immer noch Ideen zu auch anderen Stadtteilen oder auch anderen Büchern. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen in der Schublade.
Ja. Und dann auch wieder quasi spezialisiert für Kinder und Jugendliche oder dann auch mal für ein erwachseneres Publikum?
Ja, also ich schreibe schon für Kinder und Jugendliche. Das ist meine Stimme, Erzählstimme, so auch, dass man diesen Ansprechpartner hat. Und ich versetze mich dann auch in diese Kindheit. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dann nochmal so klein zu sein und auch ja, aus deren Sicht bestimmte Dinge zu sehen, das finde ich ganz spannend. Also.
Du hast gerade gesagt, das versetzt dich in die Kindheit. Als wir das Buch gelesen haben, hat uns das auch so ein bisschen in die Kindheit versetzt, weil es teilweise auch so an Klassikerliteratur erinnert. Es gab die 3 Fragezeichen, die als Clique ermittelt, beziehungsweise es gibt sie immer noch, dann die berühmte Buchreihe TKKG, Tim, Karl, Klößchen und Gabi hießen die damals und die 5 Freunde von Enid Blyton, die auch mit Schmugglern und Entführern mal zu tun gehabt haben. Hast du die als Inspiration genommen oder waren die dir beim Schreiben gar nicht mehr bewusst?
Beim Schreiben nicht, aber ich habe die natürlich alle gelesen als Kind und war auch hellauf begeistert. Und das hat mich geprägt und das, glaube ich, ist dann natürlich immer noch mit drin, dass man da so eine Begeisterung für diese Krimis hatte und dann irgendwo auf diese Leseerfahrung zurückgreift.
Ist das denn auch etwas, so liest du auch generell gerne Krimis?
Ja.
Du liest gerne Krimis und Thriller, also alles, was auch so in die Richtung halt geht.
Ja, ich lese gerne spannende Bücher, Thriller, aber auch andere Bücher. Also ich lese querbeet. Ja, aber ich finde das interessant, wenn das so einen ganz bestimmten Kniff noch hat oder irgendwas, wo man nicht so drauf kommt, wo man nicht sofort weiß, wer der Mörder ist. Und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man dann so falsche Fährten hat und Figuren auftauchen, in denen man sich täuscht.
Und wenn man selbst dann ja auch Krimis schreibt, blickt man dann mit einem anderen Auge auf Krimis?
Auf jeden Fall. Also diese analysierende Sicht ist manchmal auch störend, um zu genießen, weil man dann denkt, wenn man irgendeinen Film sieht oder ein Buch liest, oh, das hätte ich aber anders gemacht oder warum macht er das? Oder ist das irgendwie ist das gut so, wie das gemacht wurde? Also man hinterfragt dann ganz viel und das ist manchmal gar nicht so gut.
Ja, dann würden wir auch gerne noch mal einen Moment genießen. Hast du eine Lesepassage dabei, wo wir uns einen kleinen Einblick gönnen können, wie denn Tim und seine Clique in Barm ermittelt?
Aktion Direkt stand nach dem Essen auf ihrem Plan. Friedrich hatte sich an diesem Nachmittag an dem Schreibtisch seines Vaters, während dieser im Baumarkt gewesen war, zu schaffen gemacht. Dabei hatte er den befestigten Klebestreifen mit dem Passwortzettel in einem kleinen Plastikbeutel gefunden. Er war unter der Schreibtischschublade befestigt worden. Tim wunderte sich mit ihm über die mangelnde Vorsicht des Oberkommissars, als Friedrich davon berichtete. Damit, dass es so einfach war, hatte Tim nicht gerechnet. Danach gab es für Friedrich kein Halten mehr und er hatte die Aktenordner auf dem Laptop durchstöbert. Er war wie im Rausch gewesen. Er kannte jetzt viele der Namen der Verdächtigen, die Adressen der Gesuchten und noch viel mehr. Tim verspürte ein starkes Kribbeln in seiner Magengegend. Auf was ließen sie sich da ein? Aber nachdem Hansen angeschossen worden war, waren alle mit dem Plan einverstanden gewesen. Sie packten ihre 7 Sachen zusammen und machten sich, als die Erwachsenen schlafen gegangen waren, auf den Weg zur Scheune. Ihren Eltern hatten sie gesagt, dass sie den Sternenhimmel ansehen wollten. Tim hatte eine Sternbilder-App. Friedrich wollte sicherheitshalber diesmal zu Hause bleiben, damit sein Vater keinen Verdacht schöpfte. Narek trug dunkle Kleidung und hatte sich sein Gesicht geschwärzt. »Hast du die Akkus?«, sagte Clara. »Ja, 4 Stück.« Miller hob ihre kürzlich erstandene Drohne mit Kameraausstattung und einen Tonbeutel hoch. Sie erwartete sie vor dem Scheunentor. »Kannst du denn da überhaupt mit umgehen?«, erkundigte sich Narek skeptisch. »Sicher besser als du«, konterte Miller. »Bitte nicht streiten«, flehte Clara. »Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf zur Werkstatt«, sagte Narek in einem kampflustigen Ton, den Tim für unangebracht hielt. Andererseits konnte Tim ihn verstehen, es ging um die Familie. Tim hatte Narek heute in einem von den anderen unbemerkten Augenblick kurz weinen sehen. Das war wahrscheinlich die Anspannung der letzten Tage gewesen, die sich entlud. Sie legten den Weg mit dem Rad zurück und drückten sich in die Büsche, die auf dem Grundstück hinter der Mauer wuchsen. Miller ließ die Drohne steigen und Tim verfolgte das Teil, wie es in den Nachthimmel aufstieg. Das Ding surrte leise. Sie hatten sich übers Gelände der Autowerkstatt verteilt und harrten in ihren Verstecken aus. Tim überlegte gerade, ob er auf einen der Bäume steigen sollte, um eventuell von da aus etwas mehr sehen zu können, als eine kräftige Hand nach Tim griff. Tim wand sich, aber der Griff blieb fest. Er hatte keine Chance. Er war starr vor Schreck. Es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wer war das? Er war verloren. Das war sein Ende, dachte er. Er gab seinen Widerstand auf. Was war er doch für ein Dummkopf? Wie hatte er annehmen können, dass sie sich unbehelligt den Typen nähern konnten? Sie hatten angenommen, dass sie weit genug entfernt sein würden, wenn sie eine Drohne fliegen ließen. Wie ein Blitz durchfuhr es ihn. Was war mit den anderen? Er war schuld, wenn es sicher auch das Ende der anderen bedeutete. Er hatte sie damit hineingezogen. Er fing an zu schwitzen. Er spürte, wie der Schweiß von seiner Stirn tropfte. Ihm wurde sein Handy entrissen. Es wurde darauf herumgetreten. Und es splitterte und war nun nicht mehr zu gebrauchen. Niemand konnte sie orten. Tim sehnte sich nach Hansen, der sonst manchmal ohne Vorankündigung einfach so bei ihnen auftauchte, um nach dem Rechten zu sehen. Ein Auto fuhr vorbei und tauchte ihn und seinen Angreifer kurz ins Licht. Dabei bemerkte er die Schlange auf dem Unterarm. Es war Cristiano, der ihn mit nur einer Hand festhielt und ihn mit dem Rücken gegen den Baumstamm drückte. Tim öffnete die Augen ganz, die er vor Schreck und Anspannung die ganze Zeit nur halb geöffnet hielt. Er wusste, dass er in wasserblaue Augen blickte. Er kannte das Gesicht von Cristiano, das jetzt viel zu nah an seines herankam. Sein Atem roch nach Zigaretten. »Habe ich dir nicht gesagt, dass du hier nicht herumlungern sollst? Habe ich oder habe ich nicht?«, donnerte Cristiano. »Ja«, presste Tim hervor. »Ja, und warum hältst du dich nicht an das, was ich dir gesagt habe?« Tim zuckte mit den Schultern, soweit das überhaupt möglich war. Cristiano war stark, zu stark für Tim, auch wenn Tim ein breites Kreuz durch sein regelmäßiges Schwimmtraining besaß.
Sehr schön. Was es mit der Schlange, der Werkstatt und der Ermittlung auf sich hat, das muss man dann im Buch lesen, ne?
Ja, gerne.
Wir haben zum Schluss noch eine Rubrik in unserem Podcast, die trägt den Titel This Way or That. Wir geben dir jeweils zwei Begriffe vor und du musst dich für einen davon entscheiden, hat alles was mit Schreiben oder Literatur zu tun. Okay. Thema 1, Ermittlungen. Im gleißenden Licht oder lieber in rätselhafter Dunkelheit?
In rätselhafter Dunkelheit.
Schreiben, festes Konzept oder locker vom Hocker?
Locker vom Hocker.
Ja?
Ja. Also hast du schon, also du setzt dich einfach an den Schreibtisch und dann
also mal gucken. Ich recherchiere ganz viel, viel zu viel eigentlich oft, aber das Schreiben muss dann irgendwann doch, also das ist nicht festgelegt. Also ich sage jetzt nicht, das sind, müssen so und so viele Zeichen sein, das muss, das und das muss die Reihenfolge und so weiter. Also das ist eher so ein im Fluss.
Mhm. Aber du weißt dann schon, wie es endet, wenn du
ja, anfängst. Ja, das auf okay. jeden Fall, das ist ja klar.
Botschaften. Mit Verlusten umgehen oder sich aufs Gewinnen fokussieren?
Botschaften im Krimi, oder?
Ja, also in dem Krimi, über den wir jetzt gesprochen haben, die Weiße Weste, geht es ja auch ja. so teilweise ja. um die bestimmte Verluste oder darum, sich vielleicht mit dem Fall so zu beschäftigen, dass man am Ende als Gewinner da rausgeht. Also was ist die Botschaft des Buches?
Ja, bei mir gibt es immer ein Happy End, also Gewinner.
Klingt gut. Krimi-Lektüre, Serienmörder oder Räuber Hotzenplotz?
Hotzenplotz.
Und zum Schluss Leselust, Genießer oder Schnellleserin?
Beides.
Wie geht das?
Ich versuche zwar reinzutauchen, aber ich lese auch relativ schnell, wenn ich jetzt selber Bücher lese. Bin ich relativ schnell, also auch im Urlaub oder so, da habe ich das dann ratzfatz ausgelesen, aber ich genieße das trotzdem. Hm.
Ich hoffe, du konntest es hier auch genießen.
Ja, danke
schön. Und es war kein Durchmarsch. Vielen Dank, dass du da warst bei der Wuppertaler Auslese.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.